Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan. وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 23. Juni 2023, gleich dem zweiten Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister beendet Golftour mit sehr guten Nachrichten. Iranische Opfer von Saddams Chemiewaffen verklagen niederländische Lieferanten. Jemens Ansarullah und Saudi-Arabien tauschen Leichen während der Friedensgespräche. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister beendet Golftour mit sehr guten Nachrichten. Der iranische Außenminister hat eine dreitägige Reise zu den arabischen Nachbarn am Persischen Golf abgeschlossen und sagte, der Besuch werde sehr gute Nachrichten für die Länder und die Region bringen. Hossein Amir Abdollahian besuchte am Donnerstag die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er bei einem Treffen mit Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi über bilaterale Beziehungen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit sprach. Später traf er sich mit seinem Amtskollegen aus den Emiraten, Scheich Abdullah bin Zayed. Die beiden Spitzendiplomaten legten großen Wert auf die Notwendigkeit der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarn. Die Reise folgte Stationen in Katar, Kuwait und Oman, in den jüngsten diplomatischen Schritten Teherans zur Verbesserung der Beziehungen zu seinen Nachbarn und zur Sicherung der Region. Die Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und den Ländern an der Südküste des Persischen Golfs hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, so der Außenminister. Amir Abdollahian sagte bei seinem Besuch, bezüglich der regionalen Zusammenarbeit zwischen den nördlichen und südlichen Anrainerstaaten des Persischen Golfs wurde die Idee der Bildung eines Forums für Dialog und regionale Zusammenarbeit vorgeschlagen und von jedem der vier von uns besuchten Länder begrüßt. Der Minister sagte, dass das erste Treffen der Außenminister der acht Nachbarländer, nämlich derjenigen an der Südküste des Persischen Golfs, sowie Irans und Iraks, im September auf Initiative von UN-Generalsekretär Antonio Guterres stattfinden werde. Iranische Opfer von Saddams Chemiewaffen verklagen niederländische Lieferanten. Iranische Opfer von Chemiewaffen, die das Regime des vom Westen unterstützten irakischen Diktators Saddam Hussein während des Krieges gegen Iran in den 1980er Jahren eingesetzt hatte, verklagen zwei niederländische Firmen wegen der damaligen Lieferung von Chemikalien an den Irak. Die fünf Opfer geben an, dass die beiden Firmen Milchemie, heute bekannt als Otiaha, und Vorafina Belegingen, früher bekannt als KBS Holland, den Irak zwischen 1982 und 1984 mit Chemikalien beliefert hätten und wussten, dass ihre Substanzen zur Herstellung von Senfgas verwendet würden. Unterdessen weisen die Unternehmen die Vorwürfe zurück und behaupten, die Chemikalien seien für den Einsatz als Pestizide in der Landwirtschaft bestimmt gewesen. Der Milliardär Hans Melchers, der frühere Eigentümer von Melchemie, wurde am 22. Juni vor ein Gericht in Den Haag geladen. Melchers wird vorgeworfen, während des Krieges direkt an der Lieferung von 1850 Tonnen Thionylchlorid, einem Rohstoff für Senfgas, in den Irak beteiligt gewesen zu sein. Er bestreitet die Vorwürfe, doch sein damaliges Unternehmen wurde 1987 mit einer Geldstrafe und einer bedingten Schließung verurteilt, weil es absichtlich ein Verbot umgangen hatte, das die niederländische Regierung verhängt hatte, um den Export von Materialien in den Irak zu verhindern, die zur Herstellung von Waffen verwendet werden könnten. Die 5 Kläger erlitten im Krieg durch Senfgasangriffe bleibende Verletzungen. Aufgrund von Lungen-, Augen- und Hautschäden leiden sie unter Atemproblemen und Behinderungen. Das Leben dieser Menschen wurde damals zerstört, sagte die Anwältin der Opfer, Lisbeth Zegveld, und fügte hinzu, diese niederländischen Unternehmen tragen einen Teil der Verantwortung dafür. Während des Krieges von 1980 bis 1988 setzte die irakische Armee kontinuierlich chemische Waffen gegen iranische Kombattanten und Zivilisten ein, wodurch Zehntausende an Ort und Stelle starben und in den kommenden Jahren noch viele weitere Leiden erlitten. Jemens Ansarullah und Saudi-Arabien tauschen Leichen während der Friedensgespräche. Die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarullah und Saudi-Arabien haben die Leichen der gefallenen Kämpfer ausgetauscht. Dies ist das jüngste Zeichen für Fortschritte bei den Gesprächen zur Beendigung der saudischen Aggression. Die saudische Delegation empfing die Leichen von 6 ihrer Soldaten und alliierten Kämpfer und die jemenitische Delegation empfing 58 Leichen an der saudisch-jemenitischen Grenze. Im jemenitischen Fernsehen Al-Masira war am Mittwoch zu sehen, wie Leichensäcke zwischen Transportern und Lastwagen ausgetauscht wurden. Es war nicht klar, wann der Austausch stattfand. Der Tausch erfolgte im Rahmen einer nach wochenlangen Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien erzielten Einigung. Ein weiteres Zeichen für das Auftauen der Beziehungen war die Ankündigung Saudi-Arabiens letzte Woche, dass es Yemen Airways zum ersten Mal seit Beginn des Krieges und der Blockade gegen den Jemen im Jahr 2015 durch Riad erlauben werde, Passagiere zur jährlichen Hajj-Pilgerfahrt aus der jemenitischen Hauptstadt Sana'a in das Königreich zu befördern. Ehemaliger UN-Chef: Israelische Unterdrückung der Palästinenser könnte Apartheid darstellen. Der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, gab an, die Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen des israelischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten könnten einer Apartheid gleichkommen. Ban sagte nach seinem dreitägigen Besuch in der Region Westasien am Donnerstag, er habe durch die Ausweitung jüdischer Siedlungen im Westjordanland und strengere Beschränkungen für Palästinenser Anzeichen dafür gesehen, dass ein Apartheidsystem Wurzeln schlägt. Ban zog einen Vergleich zwischen dem, was er während seiner Reise erlebte, und dem, was er als Leiter der Weltorganisation von 2007 bis 2016 erlebte, und sagte, ich denke, die Situation hat sich verschlechtert. Ich denke nur, dass dies, wie viele Leute sagen, Apartheid sein könnte. Der ehemalige UN-Chef äußerte sich auch besorgt darüber, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt angesichts der Zunahme tödlicher Gewalt im besetzten Westjordanland verblasst. Ban war im Auftrag von The Elders, einer Gruppe von Staatsmännern, die sich weltweit für Friedensstiftung und Menschenrechtsinitiativen engagiert, in der Region, zusammen mit der Vorsitzenden der Gruppe, der ehemaligen irischen Präsidentin Mary Robinson, traf er sich mit palästinensischen Führern und israelischen Amtsträgern. Robinson ihrerseits verurteilte die israelische Gewalt gegen Palästinenser und sagte, das Besatzungsregime wende bei seinen Razzien unverhältnismäßige Gewalt an. Prominente Menschenrechtsgruppen haben bereits Alarm geschlagen, dass sich das Besatzungsregime in ein Apartheidsystem verwandelt, das den Palästinensern ihrer Meinung nach einen Status zweiter Klasse verleiht und darauf abzielt, die zionistische Hegemonie vom Jordan bis zum Mittelmeer aufrechtzuerhalten. Pentagon glaubt, dass verbotene Streumunition für die Ukraine nützlich wäre. Trotz eines weltweiten Verbots des Einsatzes von Streumunition geht das US-Militär davon aus, dass es der Ukraine helfen würde, sich gegen die russischen Streitkräfte zur Wehr zu setzen. Laura Kupa, stellvertretende Verteidigungsministerin für Russland, die Ukraine und Eurasien im US-Verteidigungsministerium, machte diese Bemerkungen am Donnerstag, als sie sich an US-Abgeordnete wandte. Die ukrainische Regierung hat die Mitglieder des Kongresses aufgefordert, die Regierung von Präsident Joe Biden zu drängen, der Lieferung von Streumunition zuzustimmen. Cooper sagte, der Grund, warum solche Munition für Kiew noch nicht genehmigt wurde, seien Beschränkungen des Kongresses und Bedenken seitens der US-Verbündeten. Sie fügte jedoch hinzu, dass das Pentagon sie im Hinblick auf die Wirksamkeit auf dem Schlachtfeld für nützlich hält. Unsere Militäranalysten haben bestätigt, dass Streubomben insbesondere gegen eingegrabene russische Stellungen auf dem Schlachtfeld nützlich wären, sagte sie den Abgeordneten während einer Anhörung im Kongress. Bisher hat die Biden-Regierung davon Abstand genommen, offiziell Streumunition in die Ukraine zu schicken. Doch obwohl der Export solcher Waffen vom Kongress verboten wurde, haben Medien wie Politico angedeutet, dass Biden und sogar sein Außenminister Antony Blinken dieses Verbot möglicherweise außer Kraft setzen könnten. Streubomben können Dutzende kleinerer Bombletten enthalten, die sich über weite Gebiete verteilen und oft lange nach dem Abwurf Zivilisten töten und verstümmeln. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Bi to besar nemi shavad, das heißt, ohne dich kann ich nicht.
بسر شود بی تو بسر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود Shut up. ملت و مال من تویی. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی. بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Heute verlassen wir die Provinzhauptstadt Shiraz, liebe Hörerfreunde, und begeben uns mit Ihnen in die freie Natur. Dies ist nämlich der Lebensraum der Menschen, über die wir Ihnen heute ein wenig berichten wollen. Die Provinz Fars ist seit alters her eine der bedeutendsten und größten Zentren iranischer Nomadenstämme. Aufgrund der geografischen und klimatischen Bedingungen in dieser Provinz konnten sich hier einige der größten iranischen Nomadenstämme bilden. Die Stämme in der Provinz Fars haben im Laufe der Geschichte eine reiche Kultur geschaffen und diese kulturellen Besonderheiten der Fars-Stämme haben stark das Interesse in- und ausländischer Reisender gewonnen. Deshalb wollen wir heute etwas näher auf die Nomadenstämme in der Provinz Fars eingehen. Die drei größten Nomadenstämme der Provinz Fars sind die Rashroi, die Khamse und die Mamasani, sowie mehrere unabhängige Unterstämme. Die Sommerlager Yeylori, dieser auch heute teilweise noch wandernden Stämme, finden wir im Norden der Provinz Fars, das heißt in den kühleren Tälern und Höhenlagen des Zagros-Gebirges, und die Winterlager Rashroi im Südosten und Südwesten der Ebene dieser Provinz, gelegentlich auch in der zentralen Ebene im Süden von Fars. Hier in niedriger Höhe ist das Klima im Winter milder. Allerdings dient sich das Winterlager einiger Nomadenstämme der Provinz Fars, wie zum Beispiel der Rashroi, von den Südhängen des Zagros-Gebirges über die Hochebene bis in die Provinz Bushehr und bis ins Küstengebiet am Persischen Golf aus. Die Gemeinschaft der nomadisierenden Stämme in der Provinz Fars zählt bis zu 137.000 Personen. Dies sind rund 12,5% aller iranischen Nomadenstämme und 3,5% der Gesamtbevölkerung dieser Provinz. Die Rashroi sind also einer der größten Stämme Irans und einer der bekanntesten wandernden Stämme. Deswegen wollen wir Ihnen nun ein wenig mehr über diesen Stamm erzählen. Die Rashroi sind in 6 Unterstämme eingeteilt. Das Oberhaupt des Stammes ist der Ilkhan. Diese Bezeichnung ist aus 2 türkischen Wörtern, nämlich Il und Khan, zusammengesetzt und bedeutet Stammesherrscher. Die Verwaltung der Angelegenheiten jedes Unterstammes obliegt einem Kalantar, das heißt einem Ältesten, der von dem jeweiligen Unterstamm gewählt wird. Jeder Stamm oder Unterstamm ist wiederum in verschiedene Sippen aufgeteilt, die sich auf der Grundlage von Verwandtschaft und Nachbarschaft bilden. Über die Geschichte der Rashroi gibt es sehr unterschiedliche und nur verstreute Angaben. Deshalb ist nicht genau belegt, wann und von wo und aufgrund welcher Ereignisse sie in dieses Gebiet gekommen sind. Auf jeden Fall weisen alle Dokumente und Indizien zu einem Ergebnis über die Vergangenheit der Rashroi, nämlich dass diese nicht zu einer Zeit und nicht von einem Ort und nicht als einheitlicher Stamm nach Iran bzw. in die Provinz Fars gekommen sind. Sie haben sich vielmehr nach und nach aus der Vereinigung verschiedener Gruppen und Sippen türkischsprachiger Stämme gebildet. Auf jeden Fall hat sich die langsame Bewegung zerstreuter Rashroi-Stämme in Richtung Südiran, die wohl vor etwa 600 Jahren begonnen hat, mehr oder weniger über 3 Jahrhunderte fortgesetzt. Die Vereinigung der Rashroi-Stämme und ihre eigenständige Identität ist wohl zum Ende der Safaviden-Dynastie Anfang 18. Jahrhunderts erfolgt. Die wirtschaftliche und soziale Grundlage der Rashroi ist so wie bei allen anderen Nomadenstämmen, die alle Jahre regelmäßig zwischen dem Sommer- und Winterlager hin und her ziehen, die Weide- und Viehwirtschaft. Dieser Stamm, der in den letzten 200 Jahren bis heute der größte und mächtigste Nomadenstamm Irans ist, durchwandert regelmäßig jedes Jahr eine Entfernung von hunderten Kilometern zwischen seinem Winter- und Sommerlager. Wenn der Sommer naht, werden die schwarzen Zelte, Sia Chador, des Stammes geschnürt und der benötigte Hausrat zusammengepackt und der ganze Stamm von jung bis alt, ob Frau oder Mann, machen sich auf den Weg, ob zu Fuß oder auf einem Vierbeiner. Alle begeben sich wieder auf den gleichen Weg, den Weg, den sie auch schon im Jahr zuvor und alle Jahre zuvor gewandert sind, in Richtung der grünen Weiden des Sommerlagers. Dann, wenn der Winter kommt, geht es wieder zurück in die weiten Ebenen im Süden der Provinz Fars ins Winterlager. Im Laufe der Zeit sind jedoch einige Familien und Gruppen des Stammes in den Dörfern und landwirtschaftlichen Anpflanzungen sesshaft geworden und betreiben Land- und Gartenbau. Aber der Hauptteil des Stammes ist auch heute noch mit Wanderweide und Hutewirtschaft stark verbunden, sodass er in dieser Abhängigkeit immer weiter zwischen den südlichen Winterweideflächen und den saftigen, höher gelegenen Sommerweiden im Norden der Provinz Fars hin und her wandert.
Bei der Vorstellung des Rashroi-Stammes haben wir schon die schwarzen Zelte als dessen Unterkünfte erwähnt. So ist es angebracht, an dieser Stelle noch etwas genauer über die Unterkunftsform der Nomaden zu berichten. Die Unterkünfte der Nomaden in Iran unterscheiden sich abhängig von den klimatischen Bedingungen, den durchschnittlichen Niederschlägen und den vorhandenen Baumaterialien der jeweiligen Gebiete. In etwa haben die meisten Nomaden in den Sommer- und Winterlagern inzwischen auch feste Wohnstätte, die ähnlich wie die Häuser der Dorfbewohner sind. Jedoch ist der Gebrauch von Schwarzzelten noch sehr verbreitet, da diese gut mit der nomadischen Lebensweise harmonieren. Die Wände der Schwarzzelte oder Siyah Chador, wie es in Iran heißen, werden in der Regel aus den langen, grauen Haaren von Ziegen, zumeist schwarzhaarigen Ziegen, gewebt. Durch diese robusten Zeltplanen ist es den Nomadenstämmen nicht nur in Iran, sondern auch in der Region möglich, allen Unbilden des Wetters zu widerstehen. Im Sommer sind die Zeltwände offen und im Winter vollkommen geschlossen. Das relativ grobe Ziegenhaargewebe lässt den Rauch der offenen Feuerstelle im Zeltinneren gut abziehen. Andererseits wird es im Inneren auch bei längerem Regen nicht nass. Die Zelte der Stammesführer sind besonders groß, damit sie viele Leute aufnehmen können, die zu Beratungen und Versammlungen dort zusammenkommen. Für die Wanderung selbst haben die nomadisierenden Stämme leichte Zelte, die schnell auf- und abgebaut werden können. Die Männer der Stämme sind darauf spezialisiert und können mit geringstem Zeitaufwand die Zelte errichten bzw. abbauen. Beschreiben wir nun noch die Kleidung der Männer und Frauen der Rashroi, die für die einige Besonderheiten bekannt und heute wichtigster folkloristischer Anziehungspunkt dieses Stammes geworden ist. Die Bekleidung der Frauen besteht aus einem Häubchen, über dem Kopftuch langen, faltenreichen und bunten Röcken, einem langen Hemdkleid, das wiederum die langen und faltenreichen Röcke überdeckt und darüber einem kurzen, wattierten Rock, der Archalich genannt wird. Gewöhnlich werden das Hemdkleid und der Archalich aus schön gemusterten Stoffen genäht oder mit Pailletten und anderen Zierart verschönert. Die Rashroi-Frauen nutzen für die Herstellung ihrer Kleider sehr frohe und abwechslungsreiche Farben, für die sie aus der sie umgebenden Natur inspiriert werden. Die Bekleidung der Männer besteht aus einem Filzhut, einem Hemd und einer weiten Hose sowie einem weiten Obergewand, genannt Labbordet. Der ihre Hüften umgebende Gürtel ist in Wahrheit ein langer und breiter Stoffschal mit Ausmaßen von 4 bis 5 Metern Länge und etwa 1 Meter Breite. Insgesamt gesehen können wir die Rashroi als fleißige, energische, mutige, geduldige und ausdauernde sowie gastfreundliche bezeichnen. Die Frauen arbeiten mit den Männern bei allen Arbeiten zusammen. Sie sind ein Beispiel für Sittsamkeit, Ausdauer, Anstrengung und Fleiß. Außer ihren zahlreichen Aufgaben bei der Hausarbeit und der Kindererziehung arbeiten sie auch in der Außenwirtschaft, wie zum Beispiel bei der Ernte mit, und sie verarbeiten die frische Milch zu Butter, Käse, Joghurt und weiteren Milchprodukten und stellen Brot her. In ihrer Freizeit widmen sie sich der Herstellung von Teppichen, Kelims und anderen flachgebenden sowie vielfältigen Handarbeiten. Die Kunst und Tradition des Knüpfens der Nomaden in der Provinz Fars liegt ganz allein in den Händen der Frauen. Die Knüpfwerke, die in dieser iranischen Provinz hergestellt werden, sind im Vergleich mit anderen Herkünften unvergleichlich und einzigartig. Diese Einzigartigkeit beruht sowohl auf der Vielfalt der angefertigten Knöpf- und Gewebearten wie Teppichen, Läufern, Kelims, Gabbe, unter anderem, als auch auf der Vielfalt der Farben und Muster. Die Frische und Klarheit der Farben sowie der Farbreichtum sind mehr als jeder andere Faktor für die Weltberühmtheit dieser kunsthandwerklichen Arbeiten verantwortlich. Die Genialität der Rashroi-Frauen bei der Herstellung und Auswahl der Farben, beim Färben der Wolle und bei der Entfindung der Knöpfmuster ist sowohl erstaunlich als auch einmalig. Liebe Hörerfreunde, beim nächsten Mal dann mehr über die bedeutenden Knüpfereikünste der Rashroi-Nomaden in Iran. Wir wünschen eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Solore Arili mit dem Titel Az Tanhoi Girye Makon, auf Deutsch Weine nicht vor Einsamkeit.
دل من لبریز بهانه دل من در خلوت خانه دل من از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم از عادت دل بستگیم از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن می آید آن رفته من با آغوشی همچو وطن حرف از سرگردانی نزن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن باید دلگیرم نکنی از دنیا سیرم نکنی چون گریه زنجیر غم است بنده زنجیرم نکنی دریا بودم وای شدم بی تو چون بیراه شدم سایه من تصویر تو شد چون قلبم درگیر تو شد چون قلبم درگیر تو شد چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بیتاب آرام باش آهسته بخواب از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. In diesem Teil möchten wir über den Sport und seine Bedeutung für die Freizeitgestaltung und den islamischen Lebensstil sprechen. Der Sport wird vom Islam als eine gesunde Freizeitbeschäftigung empfohlen. Leider lässt der heutige Lebensstil nicht viel Raum für diese Beschäftigung, obwohl wir heute eigentlich mehr als je zuvor Sport betreiben und Körperbewegung haben müssten. Wie Sie selber sicher schon in Erfahrung gebracht haben, hat die ständige Wiederholung von bestimmten Körperbewegungen oder das Beibehaltung einer bestimmten Körperhaltung während der Arbeit Ermüdung zur Folge, aber Sport bietet die Möglichkeit, für einen Ausgleich zu sorgen. Außerdem stärkt er die Muskulatur und ist gesund. Sportliche Betätigung ist wünschenswert und manchmal sogar notwendig. Die Vernachlässigung des Sports kann dem Körper ernsthaft schaden. Die Vernunft und auch die religiöse Ethik gebietet, dass der Mensch zur körperlichen Erstarkung und Gesundheit Sport betreibt. Körperliche Gesundheit unterstützt auch die Vernunft und geistige Betätigung des Menschen. Es gibt nicht umsonst den bekannten Spruch »Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper«. Körper und Geist haben eine Wechselwirkung aufeinander. Wenn Leute wegen Mangel an körperlicher Bewegung schwächlich oder auch überbeleibt sind, macht sich das öfters auch an ihrer Stimmung bemerkbar. Sie werden schneller nervös und ungeduldig oder sind nicht gut aufgelegt. Dabei wirkt sich ihre schlechte Laune auch wieder negativ auf ihre körperlichen Befindlichkeit aus. Thank you. Der Islam aber legt besonderen Wert auf einen gesunden, kräftigen Körper und einen gesunden Geist. Eine gesunde Unterhaltung wie Sport oder sportliche Wettbewerbe sind vom Propheten des Islams empfohlen, weil sie sich positiv auf die Stimmung und das Denken des Menschen auswirkt. In vielen zuverlässigen islamischen Quellen mit Berichten und Überlieferungen steht darüber geschrieben, dass der Islam besonderen Wert auf die körperliche Gesundheit der Muslime legt. Dem Leben des Propheten und der Edlin aus seinem Hause ist zu entnehmen, dass sie Sport betrieben und an Wettbewerben wie Wettlauf und Pferderennen, Bogenschießen und Wettschwimmen teilnahmen. Der Islam empfiehlt besonders das Schwimmen, das Bogenschießen und den Reitsport. Der Prophet, Salawatullah alai, hat gesagt, ein Kind hat gegenüber seinem Vater das Recht, dass er ihm Schreiben und Schwimmen sowie den Umgang mit Pfeil und Bogen beibringt und ihm nur gute und religionsrechtlich erlaubte Nahrung zu essen gibt. Er hat auch gesagt, lehrt eure Söhne das Schwimmen und das Bogenschießen. Das Reiten ist eine sportliche Betätigung, die im Islam besonders hervorgehoben wird. Im Gefecht gegen die Feinde mussten die Muslime auch gut trainierte Reiter sein. Sie wurden im Koran aufgefordert, sich gegenüber den Islamfeinden mit guten Pferden und berittenen Kämpfern auszurüsten. In der Sura An-Fol, Sura 8, heißt es im Vers 60, bereitet gegen sie alles vor, was ihr an Kriegsausrüstung und berittenen Kämpfern und Schlachtrossen aufbietet könnt, um Gottes Feinde, eure Feinde und andere außer ihnen abzuschrecken, die ihr nicht durchschaut, die Gott aber gewiss kennt. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, berichtet wie folgt über die Reitkünste des Propheten. Einmal waren einige Götzendiener auf das Weideland von Medina gekommen, um Schafe zu stehlen. Da schwang sich der Prophet Gottes, Salawatullah alai, auf sein Pferd und galoppierte, begleitet von einigen Glaubensgefährten, auf sie zu. Die Diebe ergriffen sofort die Flucht und ließen sich nicht mehr erblicken. Einer der Begleiter des Propheten namens Abu Ratade sagte zum Propheten, »Der Feind ist geflüchtet. Wenn Sie möchten, dann lassen Sie uns die Gelegenheit zu einem Pferderennen nutzen.« Der Prophet war einverstanden. Das Wettrennen begann und der Prophet siegte. Nach dem Wettrennen sagte er zu den anderen, »Ich gehöre zum Stamm der Quraysh und dieses Pferd ist ein edles, gutes Pferd.«
Regelmäßiger Sport ist für Groß und Klein ein guter Weg, etwas für die Gesundheit zu tun. Durch körperliche Tätigkeit kann das gewünschte Körpergewicht erreicht und erhalten bleiben und bei Heranwachsenden das Knochenwachstum gefördert und bei alternden Menschen der Knochenschwund aufgehalten werden. Sport wirkt vorbeugend gegen Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. Besonders geeignet ist eine sportliche Tätigkeit, die dem Alter und der körperlichen Konstitution des Einzelnen angepasst ist und ihm Spaß macht. Der Sport vertreibt die Trägheit und trägt zur guten Laune bei. Diese Freizeitbeschäftigung rüstet den Menschen für seine persönlichen und sozialen Pflichten im Alltag und wirkt sich sogar auf seine Moral und Gesinnung positiv aus. Der Sport stärkt nämlich Mut, Opferbereitschaft und die Willenskraft und kann die Kampfmoral gegenüber Unrecht und Unterdrücker und zur Verteidigung der Unterdrückern fördern. Wer auf die richtige Art Sport treibt, ist gesünder und hat eine größere Lebenserwartung als Leute, die keine Körperbewegung haben. Wie Untersuchungen zeigen, brauchen die Muskeln während einer sportlichen Betätigung 10 bis 18 Mal mehr Blut als im Ruhezustand. Die bei Sport benötigte Menge an Glukose und Sauerstoff beträgt das 20-fache und es wird 50 Mal mehr Kohlendioxid ausgestoßen. Durch mehr sportliche Tätigkeit wird das Herz in Form gehalten und die Lungenkraft gesteigert. So gelangt mehr Sauerstoff in den Körper. Bei regelmäßigem Sport kann der Körper Nahrungsstoffe besser verarbeiten. Der Prophet hat die Gesundheit als eine der größten Segnungen genannt und gesagt, ein starker Gläubiger ist besser und wird lieber gesehen als ein schwacher. Der Prophet hat gesagt, dass der Körper ein Recht besitzt. Dies ist dem folgenden Hadith-Überlieferung zu entnehmen. Gott hat gegenüber dir ein Recht und dein Körper hat gegenüber dir ein Recht und auch deine Familie hat gegenüber dir Rechte. Man beachte die Reihenfolge in diesem Hadith. Der Prophet misst dem Körper des Menschen nämlich einen so großen Wert bei, dass er sein Recht gegenüber dem Menschen direkt nach dem Recht Gottes anführt und das Recht des Körpers sogar vor das Recht der Familie stellt. Der Mensch kann in der Tat dem Recht seines Schöpfers und Erhalters und dem Recht seiner Familie gegenüber ihm besser nachkommen, wenn er körperlich gesund und kräftig ist. Imam Ali alaihi salam ist für seine Kühnheit, seinen Edelmut und seine Körperkraft bekannt. In einem seiner Gebete zu Gott bittet er um starke Gliedmassen, damit er sie in den Dienst Gottes stellen kann. Imam Sajjad alaihi salam aus der Nachkommenschaft des Propheten hat in seiner Abhandlung über die Rechte und Pflichten gesagt: Dein Körper hat dir gegenüber ein Recht. Sein Recht besteht darin, dass du ihn gesund, stark und widerstandsfähig gegenüber den Härten und dynamisch und bleiben lässt. Aus islamischer Sicht ist die Körpererziehung und allseitige Bereitschaft wichtig. In ihren Gebeten schließen die Muslime daher die Bitte um körperliche Gesundheit und Körperkräfte mit ein. Den Muslimen wird empfohlen, aktiv und eifrig zu sein und sich um Gesundheit zu bemühen. Deshalb muss Sport zum Freizeitprogramm eines jeden Muslims gehören. Heute ist der Sport unter verschiedenen Aspekten überall auf der Welt ein Thema und viele haben mit Sport zu tun. Einige treiben täglich Sport und andere zumindest am Wochenende. Andere leben vom Sport. Obwohl der Sport zahlreiche Vorzüge hat, darf man aber nicht vergessen, dass er auch unerwünschte Folgen haben kann, falls bei der sportlichen Betätigung Moral und Menschenwürde zu kurz kommen. Gemäß dem Islam ist Sport so lange empfehlenswert, wie er der Gesundheit dient, frei von Entgleisungen ist und die Kampfbereitschaft ebenso stärkt wie die Moral und den Geist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.